Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Abend. In Klagenfurt ist heute der Bachmann-Preis zu Ende gegangen. Wir sprechen gleich über die Auszeichnung. Wir schauen außerdem nochmal auf die Antisemitismus-Debatte bei der Documenta 15. Wir berichten über das Theaterfestival Radikal Jung und stellen zwei Ausstellungen vor über den Künstler Ugo Rondinone und eine Sonderschau über den Untergang des Römischen Reiches.
Manchmal denke ich mir am Abend, wenn ich in den Spiegel schaue, heute war ich umsonst. Ich schaue mich oft im Spiegel an, damit mein Gesicht nicht gänzlich ungesehen bleibt und sich selbst überlassen zu etwas wird, das sich nicht mehr gerade biegen lässt.
Wechselkröte. Diesen Text las die slowenische Autorin Anna Marwan am Freitag bei den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt und wurde dafür heute mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Ich habe Jan Drees aus der Büchermarkt-Redaktion gefragt, was das für ein Text ist und warum er ausgezeichnet wurde.
Es gibt mehrere Gründe, weshalb dieser Text ausgezeichnet wurde, und der nebensächlichste ist kein wirklicher Grund. Die Wechselkröte ist nämlich Lurch des Jahres 2020. Ausgezeichnet wurde der Text, weil er auf eine sehr feinsinnige Art und Weise von einer am Ende relativ brutalen Sache berichtet. Eine Frau hat sich vereinzelt, sie hat sich zurückgezogen, ob aus Quarantänegründen, wegen Corona und dergleichen mehr, das weiß man nicht, in ein Haus abgeschieden. Der ganze Text steht in der feministischen Tradition von Geschichten, die eben davon berichten, wie Frauen sich ihren eigenen Freiraum schaffen. Wir denken möglicherweise an Marlen Haushofers Die Wand oder an Ein Zimmer für mich allein von Virginia Woolf. Und am Ende ist sie schwanger, und was mit dieser Schwangerschaft passiert, das möchte ich an der Stelle nicht verraten. Diesen Text kann man nachhören auf der ORF-Seite vom Bachmann-Preis. Aber es ist doch durchaus verstörend und hat etwas zu tun mit der Wechselkröte.
Jetzt müssen wir auch noch, Herr Drees, über den Deutschlandfunkpreis sprechen, denn die Vergabe dieses Preises ist auf mehreren Ebenen bemerkenswert. Warum?
Zunächst ist diese Vergabe bemerkenswert an Alexandru Bulut für seinen Text, weil es ein ganz besonderer Text ist, der ein Rumänien herbeischreibt, ein früheres Rumänien, auch wenn es nie so genau benannt wird. Aber Alexandru Bulut kommt ursprünglich aus Rumänien und jetzt ist er in Deutschland. Er ist aber eben auch beim Deutschlandfunk. Er macht die Sendungen, die Lyriksendungen mit Insa Wilke, ist da ein paar Mal zu hören. Insa Wilke hat ihn auch eingeladen. Da kann man nur sagen, wir vergeben nicht den Preis, wir zahlen das Preisgeld, aber gewotet wird allein durch die Jury. Und Insa Wilke, die ihn eingeladen hat, durfte keine Punkte vergeben. Und dieser Text berichtet von ganz besonderen Momenten.
Es verlangte ihn wieder nach der verlorenen Zeit, nach der unwiederbringlich verlorenen Zeit. Er war eine Proust'sche Erfindung, das war ihm klar, mit allem, was dazugehörte. Volle Madeleine-Augenblicke. Madeleine-Augenblicke. Das klang für ihn zu prätentiös. Würde er nach seinen eigenen gefragt werden, er würde den schweizerischen Namen dessen, was auf Französisch Madeleine hieß, vorziehen und von seinen Schmelzbrötchen-Augenblicken sprechen. Schmelzbrötchen, das klang profaner, bodenständiger, das war nicht weit zum Schmalz.
Proust'sche Momente, also höher kann es ja kaum gehen bei einem Bachmann-Bewerb. Ein Deutschlandfunkpreisträger mit einem Text, über den wir sehr glücklich sind.
Jetzt hört sich beides so an, als ob es da auch literarisch irgendwie einen Rückzug ins Private gäbe. Für mich stellt sich hier auch die Frage, wie gehen eigentlich die Autorinnen und Autoren, die gelesen haben, mit den ganzen Krisen um, die uns ja seit mindestens 2 Jahren doch beschäftigen und die ja nicht weniger werden, sondern immer mehr. Schlägt sich das nieder?
Es geht die ganze Zeitung um Krise. Man kann auch einen psychologischen Turn ausmachen, der sich so langsam in der Literatur verwirklicht. Bei den persönlichen Krisen haben wir beispielsweise das Sterben einer hier 103 Jahre alten Großmutter bei Eva Sichelschmidt. Aber es gab auch Identitätskrisen bei der grandiosen Performance von Mara Genschel, die mit einem riesigen Schnurrbart aufgetreten ist. Es ging aber auch um Exilerfahrungen, wie beim ursprünglich aus dem Irak, aber nun seit 20 Jahren in der Schweiz lebenden Usama al-Shamani, der noch, so prophezeie ich, eine wichtige literarische Karriere vor sich hat. Und dann gab es auch das Erschrecken angesichts der Umwelt- und Klimakrise. Gestern gelesen von Leona Stahlmann, deren neuer Roman Diese ganzen belanglosen Wunder am 20. Juli bei DTV erscheint. Sie ist auch junge Mutter und fragt sich, welche Welt können wir eigentlich unseren Kindern hinterlassen? Und wie können wir unsere Kinder angesichts der Katastrophe, die nun mal tatsächlich gerade passiert, wie können wir unsere Kinder schützen? Also eine wichtige Autorin, Leona Stahlmann, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass die Umwelt- und die Klimakrise uns auch literarisch in den nächsten Jahren mehr und mehr beschäftigen werden.
Jan Drees aus der Büchermarktredaktion über die Preisträgerinnen und Preisträger beim diesjährigen Bachmann-Preis. Alle 5 Jahre findet in Kassel die Documenta statt. Vielleicht immer noch die weltweit wichtigste Schau für Gegenwartskunst. Dass die Zeiten sich gerade mit den seit Jahren geführten postkolonialen Debatten ändern, das zeigt sich nun. Allerdings auf andere Art und Weise als vielleicht erwartet. Zentrum der seit mehr als einer Woche heftig geführten Diskussion ist das Bild People's Justice des indonesischen Kollektivs Taring Padi, auf dem unter anderem ein Soldat mit Davidstern und Schweinsnase gemalt ist, auf seinem Helm der Schriftzug Mossad. Auch wenn das, was den globalen Süden künstlerisch umtreibt, andere historische und andere gesellschaftliche Voraussetzungen hat. Nicht nur in Deutschland kann man solche Darstellungen nur als antisemitisch interpretieren. Wie also umgehen mit dieser Situation? Ingo Arendt mit Anmerkungen zur Documenta.
Ein Schweinsgesicht mit Davidstern, eine Visage mit Schläfenlocken, Reißzähnen und SS-Runen. Es ist richtig, dass das Werk People's Justice der indonesischen KünstlerInnengruppe Taring Padi auf der Documenta abgehängt wurde. Antisemitismus ist keine kulturspezifische Erfahrung, wie das Kollektiv sich verteidigte. Antisemitismus ist ein globales Übel. Er ist immer und überall zu verurteilen. Nirgendwo darf ihm ein Podium geboten werden. Die Documenta wegen dieses Wimmelbildes jetzt unter Generalverdacht zu stellen, ist aber unredlich. Es macht aus den großartigen Installationen von 1500 KünstlerInnen aus aller Welt, die in Kassel ja auch noch ausstellen, keine Antisemita, wie der Publizist Sascha Lobo in einem Anfall von Infamie schrieb. Ruang Rupa und Taring Padi sind keine notorischen Antisemiten oder U-Boote des BDS. Sie entstammen der Oppositionsbewegung gegen den Diktator Suharto. Durch ihre jahrzehntelange Arbeit im internationalen Kunstbetrieb zieht sich keine rechte Schleimspur. Natürlich kann der Fall Suharto kein Feigenblatt für die Hassstandards gegen das für Verschwörungstheorien stehende Finanzjudentum sein. Dennoch, wieso finden sich dieselben Motive nicht in ihren vielen hundert anderen Werken? Und Stichwort Schweinskopf. Gibt es womöglich doch so etwas wie eine Differenz der Zeichen zwischen den Kulturen, die aufzuklären auf einer Weltkunstschau Sinn machen könnte? Oder ist People's Justice ein später Beweis für die Migration der Form, der die Documenta 12 vor 15 Jahren nachspürte, ihr Wandern über kulturelle und geografische Grenzen? Das Bild, das die deutsche Kunstszene jetzt ins Wanken brachte, scheint eindeutig. Es ist aber komplex. Lassen wir einmal den Effekt beiseite, dass es plötzlich wie die Fratze der verdrängten Nazi-Vergangenheit der Documenta wirkt. Für einen Moment öffnete das böse Werk ein Fenster in die Kolonialgeschichte. Was wissen wir über die Rolle der europäischen Staaten, auch Deutschlands, bei der niederländischen Kolonisierung Indonesiens? Was von dem Antisemitismus und dem Rassismus, den die Kolonialmächte importierten? Hat der indonesische Antisemitismus, der uns jetzt im Bild von Taring Padi so widerlich entgegenspringt, auch etwas mit dieser wenig aufgearbeiteten Geschichte zu tun? Was wissen wir über die europäische Unterstützung der Diktatur Suhartos und seinem Genozid an Millionen vermeintlicher Kommunisten? Vielleicht ist uns Indonesien ja näher, als uns bewusst ist. Es war der deutsche Ethnologe Adolf Bastian, der Gründer des Berliner Museums für Völkerkunde, dem heutigen Ethnologischen Museum im Humboldt-Forum, der den Namen Indonesien erfand. Rücktritte von Claudia Roth oder der Documenta-Verantwortlichen lösen das tiefer sitzende Problem nicht. Das jüngste Schuldeingeständnis von Ruang Rupa sieht Miki Lazar von der jüdischen Gemeinde Kassel als ein erstes positives Zeichen. Die größte anzunehmende Krise der Documenta könnte die Chance auf einen kollektiven Lernprozess sein. Über die globale Geschichte des Antisemitismus, über die verzerrte Wiederkehr des Kolonialen, über verantwortliches Kuratieren. Wenn es Kunst, Wissenschaft und Politik gemeinsam schafften, dieses Schlammloch auszulöffeln, könnte das zum späten Erfolg der Idee werden, die Adam Szymczyk auf der Documenta 14 im Jahr 2017 propagierte, die ihm aber nicht recht gelang. Learning from the South, vom Süden lernen.
Anmerkung von Ingo Arendt zur Documenta und was aus dem Antisemitismus-Skandal folgen könnte. Die Skulpturen des Schweizer Künstlers Ugo Rondinone kann man eigentlich nicht übersehen. Sie leuchten oft bunt und haben beachtliche Ausmaße. So stellte Rondinone zum Beispiel große, übereinander gestapelte und bunt bemalte Steine in eine wüstenähnliche Landschaft und bezog sich damit sowohl auf die Pop-Art als auch auf die Land-Art. Es gibt aber auch die stilleren Arbeiten, graue Menschenpuppen, die nachdenklich in großen Räumen sitzen. Die Ausstellungshalle Schirn in Frankfurt widmet Rondinone, der seit 25 Jahren in New York lebt, nun eine große Schau. Ich habe unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber gefragt. Lifetime heißt die Schau und ich vermute mal, das bezieht sich nicht nur darauf, dass hier Werke aus allen Schaffensperioden gezeigt werden.
Memento Mori, es ist meine Lebenszeit und die läuft ja irgendwann ab und bedenke, dass du sterblich bist, so fröhlich das ist, wenn sie von Ferne sich der Schirn nähern, dann sehen sie eben ein seiner Markenzeichen, den Regenbogen, der da drüber leuchtet und dann kommen sie
mit der Schrift Lifetime.
Ja, und dann kommen sie in diese Rotunde, die den Eingang zur Schirn markiert und da drin steht ein 2000 Jahre alter Olivenbaum, den er in Aluminium hat abgießen lassen und der steht da. Dann werden sie eigentlich durch 5 Stationen geführt in dieser Ausstellung. Diese 5 Abschnitte in dieser Ausstellung sind so unterschiedlich, dass man sich auch kaum vorstellen kann, dass das ein und derselbe Künstler ist. Im ersten Raum sind es Nachthimmel. Das ist nicht gezeichnet oder dass man denken könnte wie Pollock, so die weißen Sternchen auf das Schwarze geklatt, sondern er hat die Bilder fallen lassen auf schwarzen Staub und Erde und hat sie dann hochgezogen und an manchen Stellen deckt das nicht. Und dann haben sie jetzt diese weißen Sternchen. Dann gehen sie einen Raum weiter. Und das ist schon was Olfaktorisches. Der will, dass wir das alles sinnlich erfahren. Da ist eine Landschaft einfach hochgestellt. Und zwar hat er Erde genommen aus der Umgegend von Frankfurt. Die ist so torfig und so moosig und ein bisschen moderig riecht das auch. Und was sie gesagt haben, auf diesem Boden herum sitzen jetzt 14 Tänzer, nackte Tänzer, die er hat abformen lassen in Wachs. Die kommunizieren nicht mit ihnen, wo wir da durchgehen, sondern die liegen und sitzen vor dieser Wand und sind mal wieder ganz bei sich. Also das ist ein anrührender Raum, dann noch mit diesem Geruch. Und dann kommen sie weiter in den nächsten Raum, dann denken sie, Henry Moore, das sind Riesenwichtel oder Figuren, die geformt sind aus Kies und Beton und so löchrig sind wie die Skulpturen von Henry Moore. Und dann ist es aber wie bei Tony Craig. Je nachdem, von wo sie gucken, sehen sie seitlich ein Profil, ein Auge oder mal eine Nase.
Das lässt aber ja doch die Frage entstehen, was ist das eigentlich für ein Verhältnis, das die Kunstwerke zum Raum haben? Was ist das für ein Spannungsverhältnis?
Ich glaube, ihm geht es viel mehr darum, wie ich mich in diesem Raum verhalte. Wie reagiere ich auf diesen Clown, der da unten liegt? Wie reagiere ich auf diese großen, wuchtigen Skulpturen, die da jetzt rumstehen, die wirklich etwas Wesenhaftes haben? Und dieses Innen und Außen, in dem nächsten Raum haben sie 5 Videoarbeiten und dann sehen sie Menschen von hinten stehen am Fenster und sie gucken, sie sehen diese Rückenfigur, da sind wir natürlich ganz nah an Caspar David Friedrich und den Rückenfiguren und wo ist drinnen und wo ist draußen und wo befinde ich mich? Und dann ist da eine Frau in diesem Video, die tanzt und wieder ist die so ganz bei sich und sie Sie können stundenlang zugucken. Und auch dieses, sie ist bei sich, ich bin draußen, die stehen am Fenster. Es ist so vielgestaltig, was an Assoziation möglich ist. Und er sagt immer wieder, bitte, bitte nicht interpretieren, sondern einfach nur beschreiben.
Jetzt haben wir gestern, Christiane Vielhaber, über Frank Stella in Wiesbaden gesprochen und ich möchte das deswegen ansprechen, auch wenn die beiden Künstler rund 30 Jahre trennen. Ich habe das Gefühl, es gibt da einige Gemeinsamkeiten, nämlich einmal das Serielle und zum anderen die ständige Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Sehen Sie da Verbindungen, da Sie ja beide Ausstellungen gesehen haben, sehen Sie da Verbindungen zwischen den beiden Künstlern?
Ja, das macht einem denn so Spaß, wenn man selber Kunsthistoriker ist und man sieht, wie Stella eigentlich in die Kunstgeschichte eintaucht und darüber auch Vorlesungen gehalten hat und er guckt, wie sind andere mit dem Raum umgegangen. Die minimalistischen Freunde, die er hatte, er hat ja ganz früh mit denen ausgestellt, schon mit 22 Jahren und sich ausgetauscht und darüber nachdenken, was haben die Renaissance-Künstler eigentlich, was haben die mit dem Raum gemacht? Und jetzt so ein Rondinone, der in die Natur gegangen ist, wo er auch drüber spricht. Ein Kommilitone von ihm ist ganz früh in den 90ern mit AIDS gestorben und dann hat er gedacht, was ist jetzt mit mir? Und dann in die Natur gegangen und eigentlich die Natur als Trösterin auch. Man kann das alles so pathetisch machen, man kann es banal machen, aber dass die Auseinandersetzung auch mit der Literaturgeschichte und mit der Kunstgeschichte, dass das zu etwas führt, was vielleicht zurzeit bei dieser Documenta gerade fehlt.
Skulpturen und Bilder von Ugo Rondinone in der Frankfurter Schirn. Christiane Vielhaber stellte die Ausstellung vor. Was die junge Theatergeneration beschäftigt und wie sie sich mit dem Theater als Medium auseinandersetzt, davon kann man sich jedes Jahr beim Festival Radikal Jung ein Bild machen. Nach 2 Jahren Pause findet es nun wieder statt. Bis zum 2. Juli gibt es jeden Tag mehrere Vorstellungen der insgesamt 11 Stücke im Volkstheater in München. Ausgewählt von einem Team unter der neuen Leitung von Jens Hilje, ehemals Dramaturg und Co-Intendant des Maxim Gorki Theaters in Berlin. Sven Riklefs hat sich die ersten Produktionen angesehen.
Es beginnt mit dem Krieg. Mit Männern, die zu Tieren werden und Frauen, die den Helden folgen und dabei irgendwann als Opfer enden. 2014 reiste die ukrainische Dramatikerin Natalia Voroshpit in den Donbass und damit dorthin, wo Separatisten die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk ausgerufen hatten. Der seitdem dort ununterbrochen schwelende und von Russland geschürte Krieg ist jetzt wieder, seit dem 24. Februar, ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt. Aus den recherchierten Geschichten entstanden ein Film und ein Theaterstück unter dem Titel »Bad Roads«. 2019 hatte es dann in der Inszenierung von Tamara Trunova am Left Bank Theater in Kiew Premiere. In 6 Szenen über das Leben und den Krieg versucht Natalia Voroshpit, ein Panorama aufzufächern von Opfern und Tätern, von psychisch Kriegsversehrten und Verrohten, von Grausamkeit und Gewalt, von Sehnsucht und Liebe und von Körperlichkeit und Sex, der zum Verzweiflungsakt pervertiert. Wie ein menschliches Cluster bewegen sich die 11 Darsteller eng zusammengedrängt von rechts nach links, gepresst an den hohen Gitterzaun, der die Bühne durchzieht. Immer mal wieder singen sie, etwa vom Unterleutnant, mit dem alle tanzen wollen. In ihrer Mitte die Frau im roten Mantel, die Journalistin, die zwischen sie geraten ist, zwischen diese vom Krieg Deformierten, die sich nur noch in Zeitlupe bewegen. Und wie diese, so sind auch alle anderen Szenen dieser Inszenierung geprägt von einer schwerblütigen Eindeutigkeit, die die Botschaft streckenweise schwer erträglich macht. Da rüttelt noch jeder mindestens einmal am symbolträchtigen Grenzzaun, da kriecht man dekorativ existenziell eine steile Rutsche hoch oder schlittert sie wieder hinab. Und so ist dieser pathetische Auftakt des Festivals Radikal Jung nicht wirklich als radikal junge Regieposition aus Europa zu lesen, sondern vielmehr als ein politisches Zeichen. Als Solidarität für ein geschundenes Land und als szenisches Mahnmal für einen Krieg, der uns alle betrifft. Ganz anders dagegen die zweite Produktion, We Are in the Army Now, in der Regie von Elias Adam vom Onassis DG Theater aus Athen. Hier choreografiert eine blutjunge Generation mit musikalischer Werf und szenischem Witz ihre Wut und ihre Verzweiflung sehr physisch präsent in den Raum und weiß sich dabei zugleich immer auch in den geposteten Welten von TikTok oder Instagram in Szene zu setzen. Doch an diesem selbst inszenierten und damit schillernd queeren Space, in dem auf Tinder oder Grindr das nächste Date eigentlich immer nur einen Mausklick entfernt ist, verhindern, wie es scheint, im Griechenland der Jetztzeit noch immer homophobe Väter und religiös verklemmte Mütter ein Leben in einer totalen Freiheit. Zugleich sieht sich diese Generation Z ausgesetzt auf einem Erdball, der längst zu Ende missbraucht ist, und geht dabei schuldlos einer ungewissen Zukunft entgegen. Und so rüstet man sich ästhetisch zum Schluss von We Are in the Army Now zu Cyberspace-Superhelden auf, deren Wutniveau die 100 längst erreicht hat, und ruft in einer Variation von Blackpink's Kill This Love zum Krieg gegen jene Generation auf, die diesen Planeten aus ihrer Sicht vor die Wand gefahren hat, die Babyboomer. Als diskursiv-essayistisch will der neue Leiter Jens Hilje viele der zum diesjährigen Festival Radikal Jung eingeladenen Produktionen verstanden wissen, die er zusammen mit seinem Kuratorenteam ausgewählt hat. Dabei stehen aktuell diskutierte Themen wie Rassismus und Identität ebenso auf dem Programm wie feministische Perspektiven und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Wird dabei das mitreißend intelligente Niveau von We Are in the Army Now aus Athen gehalten, kann das eine spannende Woche mit Radikal Jung werden.
Über die ersten Tage des Theaterfestivals Radikal Jung in München berichtete Sven Rickleffs. Warum das Römische Reich untergegangen ist, das beschäftigt seit langer Zeit viele kluge Köpfe. Lesestoff dazu gibt es genug. Von der unregierbaren Größe des Reichs bis hin zu Klimaveränderungen gehen da die Deutungen. Die Stadt Trier an der Mosel, vor über 2000 Jahren als Augusta Treverorum gegründet, geht dieser Frage nun ebenfalls nach, was natürlich in der Logik des selbsterklärten Anspruchs als älteste Stadt Deutschlands liegt. In gleich drei Ausstellungen mit 700 Exponaten werden neueste Forschungserkenntnisse präsentiert. Sandra Bieger hat sich die Sonderschau Der Untergang des Römischen Reiches angesehen.
Der Untergang des Römischen Reiches. Das Rheinische Landesmuseum Trier inszeniert ihn als Tragödie in drei Akten. Die Hauptperson in dieser Tragödie ist das Imperium Romanum selbst. Den schleichenden Niedergang erleben die Besucherinnen und Besucher quasi am eigenen Leib. Jeder Ausstellungsraum vermittelt eine andere Stimmung. Die Farbgebung orientiert sich am Verlauf der untergehenden Sonne. Diese Dramaturgie soll helfen, die Vielzahl der historischen Ereignisse auch visuell zu strukturieren, sagt der Direktor des Rheinischen Landesmuseums, Markus Reuter.
Es ist schon eine Herausforderung, so ein komplexes Thema wie der Untergang des Römischen Reiches in eine Ausstellung zu gießen. Man muss abstrahieren, man muss bestimmte Prozesse, bestimmte Ereignisse auswählen, die stellvertretend für sehr viel mehr Prozesse und sehr viel mehr Ereignisse stehen.
Die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum ist rund 1000 Quadratmeter groß. Sie beginnt im 4. Jahrhundert. Umfassende Reformen haben das Imperium zu neuer Stärke geführt. Doch zumindest das Weströmische Reich kann Machtkämpfen im Inneren und Anfeindungen von außen auf Dauer nicht standhalten. Die Schau verdeutlicht das anhand von rund 400 Exponaten aus 20 Ländern. Eine Besonderheit ist eine digitale Schlachtenkarte. Dafür hat ein pensionierter Kollege von Museumsdirektor Markus Reuter 2 Jahre lang sämtliche kriegerische Handlungen in der Spätantike erfasst.
Und gerade in der Zeit ab 400 haben wir sehr, sehr viele Bürgerkriege im Westen des Römischen Reiches. Und man sieht auf dieser Karte eigentlich sehr eindrucksvoll, wie das Reich dann an inneren Kämpfen förmlich implodiert.
Welche Kulturtechniken und handwerklichen Fertigkeiten mit dem Verfall des Römischen Reiches verloren gingen, verdeutlicht die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum explizit am Zustand von Trier im 5. Jahrhundert. So gab es zwar in der Stadt beispielsweise noch Fensterglas, allerdings wesentlich seltener als in den Jahrhunderten zuvor. Das um 17 vor Christus gegründete Trier war die größte Römermetropole nördlich der Alpen und Kaiserresidenz. Wie das Leben der Menschen dort in der Nachantike ausgesehen hat, dieser Frage geht im Rahmen der großen rheinland-pfälzischen Landesausstellung auch das Trierer Museum am Dom nach. Dort wird darüber hinaus thematisiert, inwieweit das Christentum das Machtvakuum genutzt hat, das durch den Untergang des Römischen Reiches entstanden war. Und wie beispielsweise zuvor heidnische Festdaten christlich besetzt wurden. Museumsleiter Markus Großmorgen.
Wie zum Beispiel eben der 25. Dezember, Fest des unbesiegten Sonnengottes. Das wird jetzt das Geburtsfest des Sonnengottes Christus.
Das Trierer Stadtmuseum Simeonstift setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich das Erbe Roms in der Kunst- und Kulturgeschichte niedergeschlagen hat. Besonders sehenswert ist ein als Theaterbühne gestalteter Ausstellungssaal. Dieser zeigt, wie sich die aufkommenden Nationalstaaten im 19. Jahrhundert oftmals auf Helden beriefen, die ihr Land in der Antike gegen die römische Unterdrückung verteidigt hatten, wie etwa Arminius in Deutschland. Vor allem die Ausstellung im Simeonstift setzt viel Wissen voraus. Es wäre sicher im Interesse der Besucherinnen und Besucher gewesen, weniger kunstgeschichtliche Aspekte auszuwählen und diese zu vertiefen. Wie dies vorbildlich gelingt, das zeigt die Hauptausstellung, der Untergang des Römischen Reiches im Rheinischen Landesmuseum.
Der Untergang des Römischen Reiches, eine Sonderschau an drei Standorten in Trier, vorgestellt von Sandra Bieger. Wegen Fälschungsverdachts hat die US-Bundespolizei angebliche Gemälde des Künstlers Jean-Michel Basquiat beschlagnahmt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Eine komplette Ausstellung ist nun in Polizeigewahrsam. In der Basquiat-Schau im Orlando Museum of Art in Florida waren bislang angeblich unbekannte Werke gezeigt worden. Die New York Times berichtet nun, dass etwa eins der auf Pappe gemalten Bilder auf der Rückseite einen Paketaufdruck trug, der erst 6 Jahre nach dem Tod des Künstlers gebräuchlich war. Außerdem gab es Unstimmigkeiten in den Angaben zum angeblichen Vorbesitzer der Gemälde. Der soll die Werke eingelagert und vergessen haben. Kunstfälscher waren auch schon mal professioneller und glaubwürdiger. Basquiat war der erste afroamerikanische Künstler, der in der hauptsächlich weißen Kunstwelt den Durchbruch schaffte. Häuser der Zukunft waren beim Solar-Decathlon zu sehen, einem international renommierten Architektur-Zehnkampf in Wuppertal. 100.000 Menschen haben die experimentellen Bauten gesehen, die bis ins kleinste Detail nachhaltig gestaltet waren. Die Teilnehmer kamen etwa aus Taiwan, Frankreich oder Tschechien. Mehr dazu von Julian Noten.
Es gibt etwa Häuser mit Solarfassaden, Häuser mit integrierten Wintergärten oder Häuser mit komplett neuen Wohnkonzepten, wie zum Beispiel kleinere Schlafzimmer, dafür aber deutlich mehr Gemeinschaftsfläche. Sie alle wurden im Zehnkampf in unterschiedlichen Kategorien bewertet, etwa bei Architektur oder Umsetzbarkeit. Die Gewinner kommen aus Karlsruhe. Sie haben ein klimafreundliches Solarhaus für eine Baulücke entwickelt. Die Veranstalter sprechen von einem vollen Erfolg.
Der Ukraine-Krieg wirkt sich aus Sicht von Laurent Hilaire, dem neuen Direktor des Bayerischen Staatsballetts, auch auf die Tanzwelt gravierend aus. Der Krieg wirft uns um Jahrzehnte zurück, sagte er in einem Interview mit dem Spiegel. Das sei vor allem für russische Kompanien tragisch. In den vergangenen Jahren gab es einen regen Austausch. Choreografen aus der ganzen Welt gingen zum Arbeiten nach Russland. Das sei nun vorbei. Niemand aus dem Westen wolle mehr mit russischen Kompanien arbeiten, für Hilaire ein Fehler. Der Franzose war bis vor kurzem in Moskau künstlerischer Direktor des Stanislavski-Balletts, hatte aber kurz nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine selbst gekündigt. Seit gestern ist Bamberg um eine kulturelle und spirituelle Attraktion reicher. Für die Kirche St. Elisabeth hat der Maler Markus Lüpertz neue Fenster gestaltet. Er gehe mit vollem Herzen nach Hause, rief der 81-jährige Maler nach der Einweihung. Kunst sei ein Stück Ewigkeit und in diese Ewigkeit finde er sich mit seinen Beiträgen ein. So sollen nach seinen Worten die Glasfenster in der Elisabethkirche dazu anregen, sich mit den Geheimnissen und Fragen der Mystik zu beschäftigen und zu eigenen Positionen zu finden. Die Fenstermotive verbinden Szenen aus dem Leben der Heiligen mit den sieben Werken der Barmherzigkeit. Das achte Fenster setzt den Vers aus dem Matthäusevangelium: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, um in Flächen füllende Ornamente, die in den anderen Fenstern die Figuren umgeben. Lüpperts Fenster geben dem Kirchenraum Sinnlichkeit, sagte der Essener Kunstwissenschaftler Raimund Stecker. Allerdings werde großen Wert darauf gelegt, dass St. Elisabeth kein Museum über Lüpertianum ist, sondern ein Ort der Glaubensverkündigung. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost. Was beim G7-Gipfel heute auf Schloss Elmau Thema war und wie groß die Proteste gegen den Gipfel waren, das erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend mit Jonas Panning. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.